Guten Morgen miteinander, denen, die ich noch nicht persönlich Grüezi gesagt habe. Vor mehr als 2000 Jahren hat Jesus auf dieser Welt gewirkt. Und er ist in eine Welt geboren, hat in einem Umfeld gelebt, das diktiert worden ist von Gewalt. Sein geliebtes Land war von einer Besatzungsmacht besetzt, dominiert, willkürliche Gewalt. Menschen sind unterdrückt worden, umgebracht worden, gefoltert worden, hingerichtet worden. Eine Schreckensherrschaft. Und der Pax Romanum, also der römische Frieden, war auch nur für die Römer wirklich friedlich gewesen. Und die Menschen, die von den Römern besetzt waren, die haben Schreckliches erlebt. Und innerhalb des Judentums hat es verschiedene Gruppen gegeben, die zum Widerstand aufgerufen haben. Also das sind die sogenannten Sakarier gewesen. Das ist eine Gruppe gewesen von den Zeloten zur damaligen Zeit. Hat man gesagt, ist das eine Terrorgruppe gewesen? Und Wikipedia sagt, Sakarier, das ist jetzt ein Zitat, das sagen Messerstecher, Messerschwinger, Dolchträger, kommt vom Latinischen Sicca, der Dolch. Das ist eine Gruppe gewesen im ersten Jahrhundert. Ihre bevorzugte Waffe war ein Dolch. Die sogenannte Sicca, sie waren ein besonders militanter Arm der Zeloten und verübten insbesondere Dolchattentate, woher sich auch der Name herleitet. Und nach einer Hypothese ist auch der Judas Ischariot möglicherweise eben einer von dieser Gruppe gewesen. Und jetzt stellt euch mal vor, da ist eine Welt gefüllt von Gewalt, Terror, Hass, Verfeindung. Ganz ähnlich, was wir in der heutigen Zeit erleben, zum Teil ganz nah. Ganze Regime, die weltweit, global Terror verbreitet, Krieg, Hass. Und in einer solchen Welt war Jesus. Aber jetzt ganz entscheidend, Jesus ruft nicht auf zu den Waffen, aber mit den Römern, Opposition. Nein, er baut eine Kultur auf vom Frieden. Und der Frieden, der lebt er so konsequent, dass er sich am Ende hinrichten lässt. Er lässt sich hinrichten. Ohne Widerstand zu leisten. Ohne Widerstand. Und ich muss euch sagen, ich bin so froh und auch stolz, zu dieser Gemeinschaft zu gehören. Zu dieser Kontragesellschaft, zu dem Reich Gottes, wo seit Jesus kam, sich global immer und immer wieder aufrichtet. Eine Alternativgesellschaft, wo Frieden möglich ist. Dein Reich komme, sagt Jesus. Menschen, die, ich sage mal, in das Vaterhaus Gottes hineinkommen, die können eine neue Kultur schaffen. Wie viel Mal stehe ich jetzt schon davor? Ich habe es jedes Mal im Griff. Genau, danke. Wo Jesus auftreten ist, hat er ganz anders gelehrt, als das, was man dann zumal so erlebt hat. Das, was die Menschen gewohnt waren. Und das heisst in Markus 1, 22, sie waren sehr überrascht von seiner Lehre, denn er lehrte nicht, wie sie es von den Gesetzeslehrern kannten, sondern sprach mit Vollmacht. Jesus bringt eine neue Lehre, eine Lehre mit Vollmacht. Und er hat so vieles anders gemacht zu dieser Zeit. Und ich glaube, die Pharisäer waren zu dann zumaligen Zeiten so eine Art Fundamentalisten gewesen. Sie haben alles wörtlich genommen, was im Alten Testament steht. Die 623 oder 633 zusätzlichen Gebote haben sie eingehalten. Und sie waren so penibel und kleinlich gewesen und haben eine Gesellschaft aufgebaut, eine Kultur erzeugt, die ich im ersten Teil von meiner Predigt am 11. Juni geredet habe, also eine Kultur von der Heuchelei, eine Kultur von der Unterdrückung, von der Hartherzigkeit. Und ein unglaubliches Machtgefälle ist entstanden. Viele dort oben mächtig und unten unterdrückt. Und die Menschen haben Jesus immer und immer wieder gefragt, Jesus, warum machst du alles anders? Jesus, warum heilst du am Sabbat? Es gibt noch andere Tage, wo man heilen kann. Jesus, warum waschst du nicht die Hände rituell vor dem Essen? Jesus, warum gehst du ins Haus von Sündern? Jesus, warum isst du mit Zöllner? warum bezeichnest du einen römischen Hauptmann als frömmer als mir? Warum lässt du dich von einer Frau berühren? Warum redest du überhaupt mit Frauen? Warum verurteilst du die Ehebrecherin nicht? Warum erklärst du unreines Essen, unreine Speisen für rein? Warum lässt du dich von einer Aussetzung berühren? Warum kritisierst du die religiösen Führer? Warum tust du Dämonen nicht so austreiben, wie wir das machen? Was hast du gegen Reichtum und Wohlstand? Das ist doch ein Segen von Gott. Er macht alles anders. Und zwar so, wie es nicht erlaubt war. Und an einer anderen Stelle braucht Jesus einmal einen Vergleich und versucht dort auch sein Lehren und sein Handeln zu erklären. Und die Stelle steht im Lukas 5. Ich habe darüber schon mal berichtet, eben im ersten Teil. Und ich lese es einfach noch mal vor, ist eine kurze Wiederholung. Ach, weich. Niemand schneidet ein Stück Stoff aus einem neuen Kleid und flickt damit altes, sonst ist das neue Kleid zerschnitten und zu dem alten passt das herausgeschnittene Stück gar nicht. Euch füllt niemand jungen Wein in alte Schläuche, er gärt ja noch und würde die Schläuche zum Platzen bringen. Der Wein würde auslaufen und auch die Schläuche wären nicht mehr zu gebrauchen. Nein, jungen Wein füllt man in neue Schläuche, aber niemand, der von altem Wein getrunken hat, will vom Jungen etwas wissen. Der Alte ist besser, sagt er. Was Jesus da zum Ausdruck bringt, ist, dass seine Lehre und sein Handeln deutlich neue wie ist. Und das passt nicht mehr zu der Religion von der damaligen Zeit und zu der alten Tradition. Er bringt neue wie und der passt nicht mehr zum Alten. Er bringt ein neues Kleid und das passt auch nicht mehr zum Alten. Man kann nicht Jesu Lehre nehmen und mit etwas anderem dazu mischen. Es braucht grundlegende Erneuerung. Euer religiöses System, euer fundamentalistisches System funktioniert nicht mehr. Und Jesus lebt die Alternative ausgehend vor. Die neue Lehre, die neue Glaubensausübung braucht neue Menschen, neue Gefäße, neue Strukturen, neues Handeln. Und angewandte Lehre hat das Potenzial in sich, eine neue Kultur geschaffen. Es gibt ja den Spruch, Wissen ist Macht. Aber ich glaube, angewandtes Wissen, das ist Macht in Anführungszeichen. Wenn Lehre gelebt und umgesetzt wird, entsteht eine neue Kultur. Neue Inhalte, die umgesetzt werden. Wenn das nicht umgesetzt wird, dann verkümmert das einfach irgendwie zu Philosophie oder eine andere Denkart. Und wenn Menschen sagen, das passt nicht zu unserer Kultur, was sie damit meinen, so handeln wir nicht. Und wenn Menschen sagen, das macht man bei uns nicht, dann ist das irgendwie einfach, das passt nicht zu unserem Denken. Aber Jesu Lehre war völlig anders gewesen, eine Lehre mit Vollmacht. Und sie trägt, wie ich gesagt, das Potenzial, eine neue Kultur zu schaffen. Und Menschen, deren zumal haben die Jünger, haben die Lehre aufgerissen und haben eine neue Kultur geschaffen und umgesetzt. Und das wünsche ich mir auch für mein Leben. Das wünsche ich mir für unsere Gemeinde, für all die Gemeinden in der Schweiz, in Europa, weltweit. Und Gott hat mir die Gabe geschenkt, zu lehren. Und manchmal denke ich, das, was ich da erzähle, ja, gehört das überhaupt jemand? Wird das umgesetzt, inklusive von mir? Ich habe manchmal meine Zweifel. Aber ich glaube, Jesus hat das, was er eben gelehrt hat, gehandelt und umgesetzt. Und ich glaube, um das geht es. Und wenn ich mich zurückerinnere an die zwei Predigten von Simon und auch von Paul, um ganz bewusst Leute aus unserer Gemeinde zu nennen, da hat es da einen Haufen Ansätze, gute Ansätze für neue Lehre, für neue Denkweisen. Ohne dass wir uns abgesprochen haben, Lehre kann eine Gesellschaft prägen. Eine ganze europäische, westliche Kultur. Ein kleiner weltlicher Einschub. Wisst ihr, wie der Einstein Definition von Schwachheit, oder was Definition ist von Schwachheit, was er gesagt hat? Jeden Tag das Gleiche auf die gleiche Art machen und auf neue Ergebnisse hoffen. Und ich bin überzeugt, vieles muss auf den Prüfstand. Das sage ich mir immer und immer wieder. Und er sagt nachher auch weiter, nicht die Vernünftigen sind die, die Welt verändert sind, sondern es sind die Unvernünftigen und die Verrückten und die Spinner. Und wir wollen die Welt auch verändern, nicht mit irgendwelchen spinnigen Ideen, aber mit dem Evangelium, mit dem, was Jesus sagt, mit dem, was in der Bibel steht. Die gute Botschaft raustragen. Botschaft von Jesus. Und für das bin ich angetreten, da braucht es viel Gebet auch. Ich habe mir kürzlich überlegt, wie lange bin ich jetzt schon dran mit dem Gebetsabend. Auch noch mal kurze Werbung. Alle 2 Wochen sind angefangen, ein kleines Grüppchen, aber die kommen immer und immer wieder regelmäßig. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, es ist notwendig, auch ab und zu neue Wein zu empfangen. Eine neue Art zu denken, eine neue Art zu handeln. Neue Sichtweisen, neue Glaubenspraxis. Ich beobachte so viele Christen. Und manchmal sind es auch zugegeben Menschen, so ein bisschen in meinem Alter, 40, 50, Ehepaar. Ich sehe mein Wunschdenken, oder? Ich treffe so viele Leute. Und nicht zuletzt auch wegen meiner wunderbaren Frau, die so ein gewöhnendes Wesen hat. Und wenn ich die Geschichten höre, und das sind oftmals eben auch Christen, dann stelle ich fest, dass viele Menschen und Christen in einer elenden Spannung leben. Eine Spannung zwischen Überzeugungen und neuen Realitäten. Spannung zwischen Antworten und ganz neuen Fragen. Zwischen alter Glaubenspraxis und einer veränderten Welt, die wir drin leben. Spannungen zwischen Vorurteilen und neuen Erfahrungen, die wir machen. Spannungen zwischen Moral und biblischer Lehre und biblischer Ethik. Die Spannung zwischen dem, was ich glauben soll und dem, was ich überhaupt noch glauben kann. Ich denke immer wieder, ich entdecke Christen, die mit ihrer persönlichen Entwicklung und Glaubenspraxis, mit ihrer geistlichen Reise irgendwie nicht mehr zu Schlag kommen mit dem, was sie in der Realität erleben. Und da ist immer eine größere Diskrepanz rum. Von dem, was sie glauben sollen und das, was sie noch vertreten sollten. Viele Christen, die ernsthaft Jesus nachfolgen, haben auch die Frage, ob es noch eine Alternative gibt zum Bestehenden. Ob man Kirche noch irgendwie anders könnte bauen. Ob man mit der Bibel anders kann umgehen. Müssen wirklich alle Überzeugungen in Stein gemeißelt sein? Ich treffe so viele Menschen, die auch ihrer Identität nicht mehr sicher sind. So sich in dem Haus vom Glauben, im Vaterhaus, nicht mehr wohlfühlen. Das hat mit ihrer eigenen Biografie zu tun, mit Zerbrüchen, die wir drinnen leben. Vielleicht auch die Sicht, die sich auf Gott verändert. Neuentdeckungen. Wenn ich mit anderen Menschen plötzlich rede, aus anderen Denominationen, wo mir einfach nachher ein Haufen mehr Fragen da sind, anstatt Antworten. Und man hat auch Zeit, das merke ich auch selber, können über das zu reflektieren, was man vielleicht früher einfach so übernommen hat. Was man einfach so sollte und muss machen. Und diese Faktoren können dazu führen, dass ich plötzlich merke, ich bin irgendwie in dem Glaubensgebäude, fühle ich mich nicht mehr wohl. Es braucht dringend eine Renovation. Eben neue Wein, ein neues Zuhause. Mein Glaube darf nicht stehen bleiben. Ich möchte, dass mein Glaube sich weiterentwickelt. Tragfähiger wird, wieder begeisternder, ansteckend, damit ich ihn auch wieder von ganzem Herzen kann vertreten. Und vor mehr als einem Jahr bin ich haarscharf an einem Burnout vorbeigeschlittert. Einige von euch haben das mitbekommen, haben mich auch begleitet. Und ich musste dort das eine oder andere renovieren in meinem Glauben. Er muss wieder mit meiner Realität übereinstimmen. Und wenn man lang genug gelebt hat, merkt man, dass das Leben vielschichtiger ist. Vielfältiger als das, was man vielleicht erhofft hat bis heute. Und in dieser Zeit ist mir auch bewusst worden, es dürfte Andi Hügli nicht die 2 Versionen geben. Zum einen als der Mann, der Überzeugungen hat, der wichtige Werte sich vertritt. Und auf der anderen Seite auch als der, der irgendetwas vorspielt, das ich nicht mehr vertreten kann. Kann das Christentum im 21. Jahrhundert sich erneuern? nicht nur überleben, kann es die Welt wieder stärker prägen, gestalten, beeinflussen, an Überzeugungskraft und Attraktivität gewinnen. Und wenn ich von neuem Wein rede und von einem neuen Kleid, dann weiss ich, der entwickelt sich noch. Das ist ein Abenteuer. Das ist ein Abenteuer. Ich weiss nicht, wer von euch euer Haus und seine Wohnung schon mal renoviert hat oder schon gezügelt hat. Wahrscheinlich die meisten, wenn nicht alle. Ja, genau, genau. Und wenn ich renoviere oder zügle, dann ich mir zumindest ich drei Sachen überlegen. Was muss ich entrümpeln? Ja, von was trenne ich mich? Was funktioniert nicht mehr? Was steht nur noch im Keller umeinander und braucht Stauraum? Und manchmal hat es eine schöne Erinnerung daran, aber ehrlich gesagt, ich muss mich jetzt von dem Raum trennen. Das Zweite, ich entscheide, was will ich behalten? Was will ich mitnehmen? Was hat sich bewährt? Was kommt definitiv mit? Was will ich bewahren? Und drittens überlege ich mir, was will ich mir neu anschaffen? Was habe ich bis jetzt noch nicht gehabt? Was ist kaputt gegangen? Was ist verloren gegangen? Entrümpeln, behalten und neu anschaffen. Die drei Fragen will ich in meinem Glauben, stelle ich mir auch in meinem Glauben. Vielleicht ist es euch in eurem Glauben total wohl. Ist alles stimmig? Ist alles perfekt? Ich vermute es zwar nicht, aber es könnte ja sein. Weil wir Christen, wir überzeugten Christen, wiedergeborenen Christen, liegen ja nicht den ganzen Tag im Bett. Wir werden mit so vielen Sachen konfrontiert, Schwierigem, mit Umständen, mit Unangenehmen, mit Herausforderungen, mit Situationen, die anders gelaufen sind, als dass wir das uns erhofft haben, geglaubt haben. Und dann ist es nicht immer deckungsgleich mit dem, was wir hoffen. Ich will nicht stillstehen, mein Glauben muss Schritt halten mit meinem Leben. Von was muss ich mich trennen? Was ist geistlich zum Ballast geworden? Was funktioniert nicht mehr? Oder hat ehrlich gesagt gar nie funktioniert? Was hätte ich gar nie in mein Haus reinnehmen sollen? Ich habe in meiner ersten Predigt kein Flickwerk versprochen, euch ein paar Beispiele aufzuzeigen, was für mich neue Wein ist. Und ich habe auch euch aufgefordert, euch ermutigt, uns zu schreiben, was ist für euch neue Wein? Wie versteht ihr das? Und jetzt zuerst, bevor Salomo das vorliest, möchte ich euch ein paar Gedanken aus meiner Seite weitergeben. Vielleicht ist es mein bisheriges Gottesbild, das ich entsorgen muss. Das Gottesbild, das ich mitbekommen habe, das ich gepflegt habe, ich kann nicht mehr hinter dem strafenden und richtenden Gott stehen. Das funktioniert nicht mehr. Ich kann Gott anders erfahren und Jesus. Ich muss das alte Bild wie ein bisschen entsorgen oder vielleicht muss ich es komplett entsorgen. Vielleicht ist das auch die richtende Haltung von mir und von dir, wo ich manchmal gedacht habe, oh, Katholiken, Landeskirche, sind ich die wirklich Christen und so? Und nachher bin ich denen begegnet und habe plötzlich gemerkt, dann könnte ich noch etwas lernen. Die sind vielleicht noch viel, viel mehr Christen als ich. Das ist übrigens ein persönliches Feedback gewesen, das ich bekommen habe von jemandem aus dieser Gemeinde. Das ist für mich neue Wein. Oder die Art und Weise, wie ich an die Bibel hergegangen bin. Ich sage es immer und immer wieder. Die Bibel wollen wir ernst nehmen. Es ist unser liebstes Buch. Es ist das wichtigste Buch. Das kostbarste Buch. Es ist Gottes Wort von erster Silbe bis zur letzten Silbe. Aber ich habe gemerkt, dass die Bibel ernst nehmen nicht immer gleichbedeutend ist, mit der Bibel wörtlich zu nehmen. Alles gleichzusetzen, ja? Alles zeitlos zu sehen. Das musste ich für mich entsorgen. Das bedeutet für mich neue Wein und da bin ich noch immer dran. Ich hatte einmal eine Predigt gehabt, sogar eine Doppelpredigt im 2015. Das ist immer noch auf dem Netz. Ich habe geschaut zu dem Thema die Fahrschule Gottes und der Stellenwert der Bibel, der Bibel. Und jetzt liest Salome freundlicherweise die drei Feedback vor. Und ihr könnt einfach mal zuhören. Danke.
Was könnte das für uns bedeuten? Integration von homosexuellen Menschen? Umgang mit Sexualität? Was lehren wir unsere jungen Leute, wenn die Bibel nichts zu kein Sex vor der Ehe sagen kann? Grenzen der Bibel, was kann sie, was nicht? Angst vor Fehlern, falschem Auslegen, falscher Theologie und so weiter. Ablegen lernen, was ist ein neues Kleid, neuer Wein? Ergänzung, was ist ein neuer Schlauch? Mir ist gerade der Schlauch wichtiger als der Wein. Der Schlauch steht für mich für die Art und Weise, wie ich Lebensinhalten, Einflüssen, anderen Menschen begegne. Neuer Schlauch, dynamisch anpassungsfähig. Ob alter Wein oder neuer Wein, bring it on. Alter Schlauch, da geht halt nur der gute alte Wein rein. Der ist super gut, der ist bewährt, hat Charakter, ist bekannt und akzeptiert. Aber einmal ist der alte Wein ausgetrunken. Dann ist der alte Schlauch nicht für neuen Wein gewappnet und wird echten Schaden davontragen. Wie können wir zu der dynamischen und anpassungsfähigen Herzenshaltung nahe am Herz von Gott kommen, die uns erlaubt, jesusmäßig den Menschen in unserem Alltag zu begegnen? Offen, annehmend, integrativ, wohlwollend, direkt, ohne Scheuklappen, gewinnend. Naja, sind eher noch mehr Fragen als Antworten. Die Stelle in Lukas 5, 38, jungen Wein füllt man in neue Schläuche, hat mich schon lange beschäftigt. Hätten die Pharisäer und Schriftgelehrten ihr Glauben über Bord werfen sollen? Er war doch biblisch und daher nicht völlig daneben. Ich stimme dir zu, wenn du sagst, das evangelikale Christentum ist abgewichen vom Evangelium. Wir sind gefangen in alten Denkweisen und Strukturen und brauchen Erneuerung. In dem Sinn begrüße ich deinen Aufruf, über diese E-Mail-Adresse Feedback zu geben. Ob viele Leute davon Gebrauch machen? Sind unsere Predigten alltagsrelevant? Wie schaffen wir es, einerseits biblisch treu zu bleiben und gleichzeitig den Bezug zum heutigen Leben mit allen aktuellen Herausforderungen zu finden? Als Gemeinde wagen wir offensichtlich weder zu den großen Themen der Gesellschaft Stellung zu nehmen, zum Beispiel Flüchtlinge, Terrorismus, Nachhaltigkeit und Umweltschutz, Wirtschaftsmoral, Fragen bezüglich Gender, Abtreibung und Homosexualität, Machtmissbrauch in der Politik und so weiter. Noch zu unseren kleinen Alltagsfragen wie Ehe- und Erziehungsproblemen, Umgang mit Arbeitskollegen und neuen Medien, Burnout, Mobbing, Sucht, Altersvorsorge und so weiter. Ich kann es verstehen, wenn Außenstehende meinen, die Kirche hat nichts für sie zu bedeuten. Wenn wir es betonen, dass unsere Gottesbeziehung sich nicht auf 1,5 Stunden am Sonntagmorgen beschränkt, sondern unser ganzes Leben prägen soll, dann gehören auch die Alltagsthemen in Gottesdienst. Eine Ermutigung aus der Bibel, ein Anliegen. Meine alleinerziehende Nachbarin leidet an Depressionen. Dass wir gemeinsam an Ort und Stelle vor Gott in Gebet bringen können. Oder eine Aufforderung zum Handeln. Wir brauchen freiwillige Helfer für. Ich finde, neben einer bibelbasierten Predigt und einer inspirierenden Anbetungszeit gehören in jedem Gede auch eine offene Zeit für allgemeine Mitteilungen, über was Leute so beschäftigt, sowie eine ausführliche Fürbetzeit. Diese Mitteilungs- bzw. Mittragenskultur müsste aktiv gefördert werden. Es fällt mir auf, dass viele Leute, besonders die Männer, sich bei der Anbetung nicht beteiligen oder gar nicht mehr in den Gede kommen. In der Regel singe ich sehr gerne mit. Die Lieder stärken meinen Glauben und erinnern mich an alles, was Gott für uns getan hat, beziehungsweise wie er ist. Ich schätze den Vorschlag der Musikerinnen, sich auf eine kleine Repertoire von Liedern zu beschränken, die alle spielen und singen können. Trotzdem habe ich dabei gemischte Gefühle. Ich befürchte, die bewährten Lieder mit einer gewaltvollen Botschaft, die ich gut kenne und lieb habe, könnten zugunsten von stimmungsvolleren Neudichtungen ersetzt werden. Ein weiteres Anliegen, das ich schon oft geäußert habe, die Gemeinde bzw. die Gottesdienste sollten nicht nur für Dazugehörige sein, im Sinne von »Was bringt es mir?« Wir haben Gottes Liebe und Annahme erfahren und haben nun den Auftrag, die Botschaft von seinem Reich der Gnade, der Wahrheit und der Liebe durch Wort und Tat in unsere Gesellschaft hinauszutragen. Das heißt, den Mut haben, uns sozial zu engagieren, Bedürftigen zu dienen, unsere Stimme hören zu lassen. Das ist auch eine Kulturfrage. Einige sind hier schon aktiv, aber diese Gesinnung müsste in der Gemeinde weiter gefördert werden. Ich hoffe, ihr könnt diese Äußerungen als positive Anregung neben solchen von anderen Leuten annehmen. So wie ich die Bibel verstehe, galt der neue Wein den Juden. Das Evangelium, neuer Wein, passt nicht mehr in die veralteten Gesetze und Vorschriften des alten Bundes, alte Schläuche. In einer christlichen Umgebung, Katholiken, Reformierte und Freikirchen, wo eigentlich der neue Wein auch schon wieder für viele alter Wein ist, langweilig, eng, gesetzlich. Für uns wäre der Ansporn zurück zur ersten Liebe. Und wenn das geschieht, haben wir die Kraft, Menschen für Jesus zu gewinnen. Gott liebt alle, die Moslems und die Homosexuellen. Das ist eine etwas gefährliche Aussage. Toleranz gegenüber Andersgläubigen, Andersdenkenden, sexuell andersorientierten, das ist heute in. Im Wort steht: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst. Gott hasst alle, die Frevel tun. Es offenbart sich nämlich Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Liebt Gott nun wirklich alle Menschen? Liebt er den Menschen, hasst aber, was er tut? Was bedeutet Gottes Liebe? Gott ist eifersüchtig, zornig und kann verblenden. Er ist gerecht, jeder bekommt, was er verdient. Er ist gnädig, barmherzig, geduldig. Er kennt unsere Herzen, über die Aufrichtigen, Demütigen, Gottesfürchtigen ist er gnädig. Über die Lügner, Stolzen und Gotteshasser lässt er seinen Zorn los. Darum wäre vielleicht die Ergänzung gut gewesen. Gott liebt alle Menschen, die Moslems und die Homosexuellen. Aber was sie tun, ist Gott ein Greuel.
Ich glaube, Barmherzigkeit und Liebe haben einen enorm hohen Stellenwert im Reich Gottes, im Vaterhaus. Das hat mit meiner eigenen Geschichte zu tun. Das hat aber eben auch mit der Geschichte zu tun von Haufen Freunden, Bekannten, Verwandten. Es gibt Situationen, da zerbricht vieles in unserem Leben. Ideal. Plötzlich können wir irgendwo die Korrektheit nicht mehr bieten, die weiße Weste von der Frömmigkeit geht ab. Und dann ist man auf ganz, ganz viel Liebe und Verständnis angewiesen. Ich, du, er, sie können die Korrektheit nicht mehr bieten. Und dann ist Barmherzigkeit und Liebe fundamental. Und das sind die Werte, die uns dann tragen in dieser schwierigen Zeit. Festheben und weiterentwickeln. Und ich bin felsenfest überzeugt, dass Chile muss der barmherzigste Ort sein auf der Welt. Das darf niemand besser können als wir. Gar niemand. Und immer wird das wieder in der evangelikalen Welt, in der Christenheit, wird betont, wie wichtig das Liebe und Wahrheit zusammengehören. Und das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Aber Barmherzigkeit und Vorfahrt, Vortritt, haben Priorität. Und wenn ich das dann einmal ein bisschen erzählt habe und mit Leuten geredet habe, dann habe ich gehört, ja, das ist schon wahr, Liebe und Barmherzigkeit. Aber Liebe und Wahrheit, das ist ein Paar. Das ist wichtig. Und wisst ihr, wie ich das erlebt habe in der Praxis? Wie ich das ganz fest erlebt habe in der Vergangenheit im christlichen Kuchen. Ich denke auch, dass Liebe und Wahrheit zusammengehören. Aber ich erlebe dann allzu oft, dass eben die Barmherzigkeit und Liebe erst dann zum Zug kommen, wenn ich ganz in der Wahrheit bin. Wenn meine Version von Korrektheit und Wahrheit da ist. Und dann wird die Liebe und die Barmherzigkeit wird auf dem Altar von meiner Wahrheit und von meiner Korrektheit geopfert. Und ich komme so eigentlich gar nie zu der radikalen Barmherzigkeit und zu dieser Liebe. Weil der andere muss ja zuerst noch ein bisschen korrekter werden. Der andere muss zuerst noch ein bisschen biblischer werden. Und es ist wie so eine Schleuse. Oder? Wenn der andere oder die andere dann wirklich die Korrektheit, und meistens ist es ja meine Version von meiner Korrektheit, zeigt, dann fließt alle Barmherzigkeit, dann geht die Schleuse auf und sonst bleibt sie zu. Und die aus Liebe und Barmherzigkeit resultieren die Wertschätzung und Ermutigung wird dann eben verweigert. Botschaft vom Neuen Testament bezüglich Liebe und Barmherzigkeit ist ganz klar neue Wein für mich und hat auch eine Kultur geprägt. An unzähligen Stellen sagt Jesus, wir sollen nicht richten. Wir sollen nicht verurteilen. Und meine enge Version von Wahrheit an andere anwenden, sondern grosszügig, demütig und barmherzig zu sein. Und die Versuchung ist so gross, ich weiss das auch von mir, das ist so gross, wenn man in einer Religion lebt und in einer evangelikalen Welt, in einer christlichen Bibel kennt, mit klarem Absolut, dass ich meinen Maßstab, meine Version anwende auf andere. Das ist verständlich, das passiert über 2000 Jahre, immer und immer und immer wieder. Und desto enger, umso krasser. Jesus hat eine ganz andere Botschaft vermittelt. Neue Wein, neues Kleid. Jesus sagt in Lukas 7,36, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet auch ihr nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles Maß, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Und von Paulus stammen ganz ähnliche Worte. 1. Korinther 13. 1 bis 2. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen, sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, so dass ich Berge versetzen kann. Wow, dann ist aber okay mit mir. Hey. Dann bin ich gut drauf. Nein, was sagt der Paulus? Wenn ich all diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, was sagt er dann? Was sagt er, der Paulus? Der sagt ja nicht, oh, dann fehlt mir noch etwas Wichtiges. Nein, er sagt, dann nützt es mir nichts, dann bin ich nichts. Paulus, ist das nicht ein bisschen masslos? Übertrieben. Da ist ja ganz viel um. Glauben, Gehorsam, prophetische Eingebungen. Das ist doch etwas, Paulus. Der Paulus sagt, wenn die Liebe fehlt, dann ist das alles nichts. Dann ist der Satz Liebe und Barmherzigkeit hat Vorrecht. Ein bisschen untertrieben, oder? Total untertrieben. Und im Jakobus mahnt uns, Jakobus 2,13, heißt, das Gericht wird erbarmungslos mit dem verfahren. Mit wem denn? Mit wem? Das Gericht wird erbarmungslos mit wem verfahren? Also jetzt haben wir es schon gelesen, oder? Aber was wäre eure innere Reaktion? Das Gericht wird mit wem erbarmungslos verfahren? Mit denen, die nicht Christen sind? Mit denen, die Militärdienst leisten? Mit denen, die Moslems sind? Mit denen, die schwul sind? Mit denen, die reich sind? Was würde kommen innerlich? Es kommt ganz anders. Denn das Gericht, denn im Gericht gibt es keinen Erbarmen mit dem, der selbst keinen Erbarmen kannte. Doch wer barmherzig war, bei dem triumphiert die Barmherzigkeit über das Gericht. Er wird nicht verurteilt werden. Genfer Übersetzung. Barmherzigkeit und ist im Gericht überlegen. Das ist für mich neue Wein. Das schafft eine neue Kultur, eine neue Philosophie. Barmherzigkeit ist im Gericht überleben. Und das heisst für mich, Barmherzigkeit und Liebe hat Vortritt. Und das korrigiert christliche Lieblosigkeit. Ich will außergewöhnlich barmherzig leben. Gott offenbart sich in Jesus. Und das Handeln, von Jesus und das Reden von Jesus offenbart seinen Charakter. Gott ist zu tiefstem barmherziger Gott. Das ist nicht noch irgendwie eine Zwischenphase im Alten Testament. Das glaube ich nicht mehr. Gott ist nie anders, als das, was sich in Jesus zeigt. Übrigens, der Satz ist für mich auch neue Wein. So wie Jesus ist, so ist Gott. Und wir empfinden Gottes Barmherzigkeit für unser eigenes Versagen, unsere eigenen Brüche, unsere eigenen Defizite, Unzulänglichkeiten. Und genau darum begegnen wir Menschen auch so. Egal, was für ein Geschlecht, für eine Rasse, für eine Religion sie haben. Weil mir Barmherzigkeit erfahren ist. Und wer nicht barmherzig sein kann, hat noch nicht begriffen, wie barmherzig Gott mit ihm ist. Und ich kann euch sagen, das ist für mich eine riesige Challenge im Alltag, immer und immer wieder. Weil ich bewerte viel und ich verurteile viel. Gerade auch mit jungen Menschen, mit Teenagern, mit unseren eigenen Kindern. Warum machen sie das so und so und so? Nein, ich will das wirklich trainieren und ich will, dass Gott mir da hilft. Auch im Alltag, das so zu leben. Prägt das unsere Gemeinde? Prägt das dich, prägt das mich selber. Unser Handeln und unser Denken und unser Handeln, so ist es. Von was muss ich mich trennen? Was muss ich über Bord schmeißen? Die andere Frage, was will ich behalten? Was ist gut? Was hat sich bewährt? Was hat mir Gott ganz klar offenbart im täglichen Gebet mit ihm? Der konservative Aspekt von unserem Glauben ist wichtig. Was hat sich bewährt? Was ist kostbar? Was will ich bewahren? Was ist mir wertvoll? Was bleibt? Was macht Sinn? Was erfüllt mich zutiefst? Was macht mir Freude? Was ist fundamental und unverzichtbar? Und nochmal zum Abschluss. Was hat sich in meinem Leben in den letzten 2-3 Jahren zu neuem Wein entwickelt? Aber ich habe es gesagt, erstens Barmherzigkeit und Liebe haben Vortritt. Das ist absolut zentral für mich. Das Zweite, ich erkenne Gottes Wesen in Jesus. Jesus ist nie anders. Gott ist nie anders. Er ist ein Vorbild. Wenn wir Jesus sehen, dann sehen wir Gott. Die ganze Fülle Gottes lebt in Jesus, heisst es. Das bedeutet, wenn ich wissen will, wie Gott ist, schaue ich auf Jesus. Was Gott sagen hat, schaue ich auf Jesus. Wenn ich Jesus Leben beobachte, dann sehe ich Gott. Das Dritte, ich will die Bibel ernst nehmen, ganz klar. Das ist das wichtigste Buch, das kostbarste Buch. Aber ich habe stark gemerkt, die Bibel ernst nehmen heisst nicht immer gleichbedeutend, alles wörtlich zu nehmen, alles gleichwertig zu sehen, alles Zeit gleich zu sehen. Und viertens, ich will meinen Glauben kultivieren. Glauben, das Leben fördert. Nicht schwarz-weiß. Keine Zwangsjacke. Was bedeutet für dich eine neue Wein? Was musst du renovieren? Entrümpeln, behalten, neu anschaffen? Stell dir vor, was das für dich könnte bedeuten. Nur einmal angenommen, Jesus, Gott, macht dir klar, was du entrümpeln sollst, was du behalten sollst, was du neu anschaffen sollst. In deinem Umfeld, für dich, in deinen Beziehungen. Was bedeutet das für dich und für deinen Nächsten? Und ganz zum Schluss noch eine kleine Sache, die uns helfen soll, die Gedanken weiterzuentwickeln. Erstens Sicherheit. Nur wer wirklich sicher ist, dass Gott ihn liebt, kann neue Wein empfangen. Dass der Vater ihn gern hat, hat Platz für Neuanschaffungen. Gute Voraussetzung, dass sein Glaube sich auch entwickelt. Zweitens eine Überzeugung. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn man keine Überzeugung hat, ist es wie ein Blatt im Wind. Das ist wieder der konservative Aspekt vom Glauben. Ganz feste Überzeugungen. Wer aber meint, seine Meinung, sagt die einzige, der braucht den dritten Punkt, Demut. Ich brauche Überzeugung im Leben. Ich darf aber auch mal sagen, ich komme nicht mehr weiter. Gott, das verstehe ich nicht. Ich brauche neue Wein, ein neues Kleid. Ich möchte näher an dein Vaterherz, Gott. Und ich möchte so auch näher an meine Mitmenschen herkommen. Ich wünsche euch allen und mir neue Wein, ein neues Kleid, eine neue Vision, so wie es heisst, der neue Gottesdienstreihe. Fresh Vision, neue und frische Wein. Und abschließend noch, Laura hat mir noch ein Feedback gegeben, sie ist nicht sicher, ob alle klar ist, warum neue Wein nicht in alte Schläuche hineingeht. Ist das richtig, gell? Ist du? Ja, aber sind beide Tage, ist gleich. Weil die alten Schläuche, die zerreissen, die platzen. Korrekt, oder? Okay, gut. Entschuldigung. Habe ich es richtig weiter? Ja, gern.